Der Delta Backstage Podcast. Pepper Stars im Interview.
Ja, wir starten rein in eine neue Podcast-Folge Delta Backstage und freue mich, dass Anna Kohler da ist. Hallo.
Hello. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe schon lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen, obwohl ich bis vor ein paar Monaten selbst noch einen Podcast hatte.
Warum genau habt ihr den jetzt eigentlich erstmal eingestampft?
Wir machen das seit 2 Jahren. Wir haben über 100 Folgen. Wir haben wirklich stundenlang schon geredet. Ich habe ja den Podcast mit meinem Mann und wir haben gesagt, es ist ein bisschen die Luft raus und wir wollen einfach wieder dieses Excitement haben, bevor wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Und das hatten wir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so krass.
Ja.
Und deswegen haben wir gesagt, wir beide sind Menschen. Wir machen Dinge gerne aus einer Passion raus und die war halt einfach ein bisschen weg und da haben wir gesagt, okay, das ist die Grenze, dann geben wir uns kurz ein bisschen Pause und kommen dann einfach frisch wieder zurück, wenn wir Lust haben.
Es ist so crazy, wenn du inzwischen einfach mein Mann sagst.
Ja, ich sag dir aber ehrlich, ich habe mich langsam dran gewöhnt. Am Anfang sind die ersten 2 Monate, das war echt schwierig für mich. Jedes Mal, wenn ich es gesagt habe, war ich so, oh, mein Mann, ich fühle mich so alt. Für mich waren früher immer die Leute, die verheiratet waren, so alt und jetzt bin ich selbst verheiratet. Aber irgendwie liebe ich das auch sehr.
Ja, darauf kommen wir auf jeden Fall auch nochmal später zurück. Wir machen jetzt erstmal so eine kleine Schnellfragenrunde, um dich quasi ein bisschen besser kennenzulernen für all die, die dich nicht kennen.
Speed Dating.
Gut, die erste Frage ist, Schweizer Heimat oder wohnen in Köln?
Aktuell wohnen in Köln.
Mhm. Einfach auch wahrscheinlich aus beruflichen Gründen und so weiter, oder?
Weil es eigentlich der größte Teil meines Privatlebens ist gerade. Ich verbringe die meiste Zeit in Köln. Ich habe hier mein Umfeld. Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, was ich wirklich hardcore vermisse, ist halt meine Familie. Und ich wünschte, sie wären hier und nicht so weit weg.
Aber du könntest dir ja schon auch vorstellen, irgendwann wieder zurück in die Schweiz zu gehen, oder?
Das wird auch irgendwann passieren, tatsächlich. Ja.
Ja, voll. Nie wieder eine Fashion-Kooperation oder nie wieder eine Make-up-Kooperation?
Ich glaube, nie wieder eine Fashion-Kooperation, weil ich ja jetzt selbst eine Fashion-Brand habe und deswegen passt das um.
Das Nervigste am Content-Creator sein ist?
Tatsächlich, dass man halt gezwungen ist, halt wirklich so viel am Handy zu sein, obwohl es ja eigentlich bis zu einem gewissen Punkt echt toll ist, weil es ist ja auch, ne? Das, was ich gerne mache, aber dann gibt es diese Grenze von einer Sucht.
Ja, voll.
Ja.
Wie viel Bildschirmzeit hast du so?
Darüber möchte ich nicht sprechen. Es ist wirklich bodenlos. Ich habe mir das letztens angeguckt und ich war so, nee, das kann nicht sein. Es ist schlimm.
Ich weiß, aber also selbst ich habe neulich schon geschockt reagiert. Da war ich, glaube ich, bei 9 Stunden.
9 Stunden ist okay. Ich bin über 9.
Aber 9 sind halt...
9 ist echt crazy. Ja.
Ja, also ich arbeite halt 8 Stunden am Tag. Bedeutet, ich habe quasi den gesamten Arbeitstag mein Telefon in der Hand.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich.
Ja.
Ist auch ziemlich verrückt, weil wenn man, also klar, den ganzen Arbeitstag, aber wenn man selbstständig ist, du hast keinen Chef, der dir sagt, okay, du hast Feierabend um 17 Uhr, geh nach Hause und lass ne, alles hier, was mit der Arbeit zu tun hat. Ne, ich habe halt keine Grenze, ich kann noch um 2 Uhr morgens was machen.
Ja, relatable. Ein Gegenstand, der immer in deiner Tasche ist.
Ein random Gegenstand. Ah, ich habe einen kleinen Engel geschenkt bekommen von meiner Schwiegermama vor 1,5 Jahren. Das ist so ein rosa kleiner Engel und den trage ich immer bei mir. Der ist immer in meiner Tasche.
Okay, und zuletzt ein Talent von dir, was niemand kennt, ist?
Ich weiß gar nicht, ob man das so, ob ich das nach außen mal kommuniziert habe, aber ich komme ja auch ein bisschen aus der Musical-Richtung. Ich war früher oft im Theater. Ich kann gut schauspielern und ich kann gut lügen. Ich kann leider echt sehr gut lügen. Ich nutze das nie, aber wenn wir spielen oder Werwolf spielen, ich gewinne jedes Mal. Ich gewinne jedes Mal, wenn ich der Werwolf bin.
Aber Werwolf ist auch einfach das Endgame im Lügen.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer reintauchen. Für alle, die dich nicht kennen, du bist vor allem Content Creatorin. Man kennt dich von YouTube, TikTok, Instagram und Co. Und nicht nur das. Man kennt dich auch als Sängerin. Und ja, so bin ich auch das erste Mal auf dich aufmerksam geworden mit deinem Song 7 Red Flags. Da haben wir das erste Mal drüber gesprochen, glaube ich. Und ja, wenn man dich seitdem so verfolgt, ist ja schon eine Menge passiert. Es gab ja viele Songs auch noch davor, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Deine musikalische Reise ist ja schon ein bisschen länger so. Jetzt machst du aber vor allem Musik auf Deutsch und nicht mehr auf Englisch, sondern auf deiner Muttersprache. Was hat das mit dir und dieser Entscheidung gemacht? Ich habe gerade das Gefühl, nämlich, dass sich sehr viele Sängerinnen dafür entscheiden, Also zum Beispiel auch Anna Gray hat zum Beispiel auch vorher Mucke auf Englisch gemacht, jetzt auch auf Deutsch. Wieso hast du diese Entscheidung getroffen?
Die Geschichte ist eigentlich, kann ich kurz zusammenfassen, weil es war ein langer, langer Weg. Ich mache ja schon länger Musik und vor allem, ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann Musik mache, das war ja immer mein Traum, meine eigene Musik rauszubringen. Und wenn ich das irgendwann schaffe, dann mache ich es auf Englisch. Es gibt für mich keine andere Option. Ich singe und schreibe schon immer auf Englisch. Deutsch war nie eine Rede. Und Deutsch ist auch nicht meine Muttersprache, muss ich auch ehrlich gestehen. Es ist jetzt seit ein paar Jahren natürlich die Sprache, die ich in meinem Alltag am meisten spreche, wegen meinen Freunden, Umgebung, Umfeld. Aber trotzdem ist es nicht die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin. Und das kommt nicht automatisch. Ich glaube, ich denke auch nicht auf Hochdeutsch. Ich habe letztens darüber, es ist so schwer, darüber nachzudenken, über welche Sprache man nachdenkt. Aber es ist bei mir Schweizerdeutsch. Super random. Aber ja, und dann hat auch wirklich jeder Mensch immer gesagt, Anna, mach deutsche Musik, mach deutsche Musik. Englisch ist toll, aber die Konkurrenz ist zu groß, mach deutsche Musik. Und ich bin ein Mensch, wenn mir jemand sagt, mach was, mach ich es nicht. Das war schon immer so. Wenn jemand sagt, räum die Spülmaschine auf, mache ich es nicht, weil ich mir denke, ich will selbst die Entscheidung treffen, sie auszuräumen. Und genau, und vor allem, wenn es mehrere Leute sind und das immer mehr wird, dann, ich bin ein bisschen rebellisch. Ja, und dann habe ich halt, ich bin dabei geblieben und irgendwann wurde ich gezwungen, also im positiven Sinne, mit Disney. Ich habe da einen Song rausgebracht, der heißt Disney Princess. Und der wurde von Disney sozusagen aufgekauft und der wurde dann in verschiedenen Sprachen übersetzt, in mehreren Ländern. Und es gab dann auch die Option, dass der auf Deutsch rauskommen kann, also auch auf Deutsch übersetzt werden kann. Und ich durfte diesen Song singen. Und es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war mit meinem Producer im Studio und wir beide haben uns so angeguckt und wir waren so, eigentlich hört sich das gut an und eigentlich macht das gerade hier Spaß. Und das hätte ich halt niemals gedacht, weil ich mich halt nie so krass wohlgefühlt habe mit deutscher Musik, aber in dem Moment hat das wirklich so Klick gemacht und ich war so, Palle, wir müssen das machen. Ich glaube, ich habe richtig Bock drauf und wenn ich jetzt, wann dann? Ich meine, ich kann immer wieder zurück zu Englisch, wenn ich möchte und deswegen haben wir gesagt, also mein Producer und ich, komm, lass uns mal versuchen. Lass es uns einfach mal versuchen. Es muss, wenn es nicht klappt, klappt es nicht und es hat geklappt und ich habe gesagt, dass es eigentlich gerade der perfekte Zeitpunkt ist, um mein neues Projekt anzufangen, weil das bringt einfach nochmal komplett neuen, frischen Wind in diese ganze Sache rein. Und ich kann mich da nochmal ganz neu erfinden, weil Musik ist für mich, auf Deutsch zu singen und auf Englisch komplett anders. Ich erzähle anders, ich singe anders und es macht mir unglaublich viel Spaß mittlerweile. Ich fühle mich extrem wohl in der deutschen Musik und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
Voll, also ich glaube, das ist auch voll crazy, oder? Weil, also wir hören, glaube ich, alle viel englische Musik, machen wir uns nichts vor. Also, I mean, es wird uns so vorgelebt, wir haben popkulturelle Größen wie Taylor Swift, die nun mal auch die deutschen Charts dominiert und irgendwie ja auch ein Big Influence hat. Und dann gibt es aber halt auch viele deutsche Künstlerinnen, die immer mal wieder viral gehen oder auch Künstler, wollen sie nicht ausschließen, zu denen man aber irgendwie anders related, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Song höre von Sabrina Carpenter, jetzt mal als Beispiel, fühlt man den schon anders als irgendeinen Song von einer deutschen Künstlerin?
Ja, ich kann dir aber auch sagen, woran das liegt, weil das ist mir auch aufgefallen, das erste Mal, als ich deutsche Songs geschrieben habe, ich war so, das ist verrückt, ich kann nichts mehr schreiben, weil die Leute hören dir zu, die verstehen alles, was du sagst. Englische Musik, 60% hört, oder sogar noch mehr, hört gar nicht erst auf die Lyrics. Also,
ja.
So ein Water, wie heißt der Song nochmal von Harry Styles? Watermelon Sugar. Das ist auch so random. Das sind so random Lyrics. Und würdest du das direkt auf Deutsch übersetzen, das würde auch gar nicht richtig funktionieren. Das wäre dann auch wieder ein Schlagersong, der Text sich gar keinen Sinn macht. Aber auf Englisch klingt das so cool. Und auf Deutsch musst du halt so schreiben, dass wenn man den Song hört, die Leute das relaten können und verstehen, weil die Leute hören nicht zu. Und das ist der große Unterschied zwischen Englisch und Deutsch.
Voll. Und könntest du dir vorstellen, dass du irgendwann auch mal ein ganzes Album vielleicht nur auf Deutsch machst?
Ah, 100%. Ich bin auch dran. I'm on it. Ich will nämlich unbedingt Unbedingt irgendwann mal auf Tour. Und das kann ich aktuell ja gerade nicht, weil ich zu wenig Songs habe. Es ist ja so Fakt, dass ich ein komplett neues Projekt angefangen habe und ich zu wenig Deutsch released habe. Und meine englischen Songs ja, ne, wenn ich eine Tour mache, dann würde ich sie halt gerne hauptsächlich mit meinen deutschen Songs machen. Und ja, für das brauche ich eine EP oder ein Album.
Und jetzt mal Spicity. Gibt es vielleicht schon irgendeine Tendenz, in welche Richtung wir reden können, wann das zeitlich stattfinden könnte?
Ich wünschte, wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Aber ich glaube, jeder Musiker kann das unterschreiben, wenn ich sage, ich bin leider ein Ticken zu perfektionistisch und vor allem jetzt auch mit einem ganz neuen Projekt. Ich will jetzt noch kein Datum sagen, was ich dann am Ende nicht einhalten kann oder einen Monat oder einen Zeitpunkt. Ich will vor allem für das erste Album mir die Zeit lassen, damit ich halt mich wirklich wohlfühle damit. Und dann, wenn ich sage, hey, wir haben hier ein paar Songs, die alle, es macht Sinn, alles miteinander, es ist genauso, wie ich es mir vorstelle, dann fange ich an, das nach außen zu kommunizieren. Aber gerade kann ich das noch nicht.
Und vor allem hast du aber ja schon den nächsten Release im Plan. Also ich habe gefühlt, gerade erst noch näher über deinen letzten Release gesprochen, da kommt schon der nächste. Also es ist ja schon so, dass du gerade so im Flow bist, gefühlt am Releasen. Erzähl mal über deinen neuen Song. Was erwartet uns?
Das ist tatsächlich mein krassester Song, den ich wahrscheinlich rausbringen soll, wirklich. Weil wir haben den damals, ich schreibe ja normalerweise im Studio mit einer weiteren Person, mit einer einzigen. Und das funktioniert super. Ich liebe es, mit Songwritern Songs zu schreiben. Alleine ist es auch toll, aber zu zweit ist nochmal eine ganz andere Dynamik, weil jeder fühlt gewisse Situationen anders und kann gewisse Emotionen oder Sachen auch mit in den Song reinbringen, die ich zum Beispiel nicht könnte. Und bei Rotes Haus wurde das aber ganz anders angegangen. Wir waren sechs. Ich war in einem Songwriting-Camp für mein deutsches Projekt und ganz am Ende, am letzten Tag, haben wir gesagt, komm, wir machen einfach random nochmal einen Song. Einfach so. Wir sitzen gerade 2 Stunden in diesem Zimmer. Wir haben eh alle nichts zu tun. Wir fangen jetzt einfach an, über irgendwas zu schreiben. Und dann haben die gesagt, Anna, hast du irgendeine random Story, die du auspacken kannst? Es muss auch keinen Sinn ergeben. Irgendwas. Und ich hatte noch tatsächlich diese eine random Story von vor Jahren, als ich im Urlaub war. Da durfte ich ja mit meinen Eltern, meiner Familie. Wir waren nicht so oft am Handy. Meine Eltern wollten das auch nicht so. Ist ja auch besser so. Man sollte den Urlaub offscreen genießen. Aber das war halt dann so Fakt, dass abends wir haben uns gelangweilt und waren auf der Terrasse und haben dann rausgeguckt, was die Menschen so gemacht haben. Und parallel vor uns war ein rotes Haus und man konnte halt in dieses rote Haus reingucken und da waren halt riesengroße Fenster und ja, es ist ein bisschen Stalker, aber das war so vor unserer Nase halt einfach, dass wir gar nicht gucken konnten. Und manchmal konnte man so ein bisschen beobachten, da hat nämlich ein Pärchen drin gelebt, wie sie sich manchmal gestritten haben, wie sie auf der Terrasse geweint hat. So Kleinigkeiten und ich habe mir immer damals gesagt, ew, so eine Beziehung möchte ich ja nicht, was ist das denn? Und ein paar Jahre später befand ich mich halt mittendrin in genau so einer Beziehung. Und das hat mich so ein bisschen an die Zeit zurückerinnert, von diesem Moment, wo ich dieses rote Haus gesehen habe mit diesem Pärchen. Und ich habe dann den Songwritern gesagt, Leute, ich habe noch dieses rote Haus, diese Geschichte mit dem Pärchen. Eigentlich ist das crazy, weil wenn man darüber nachdenkt, wenn man darüber reflektiert, kennen wir alle Menschen oder vielleicht sind wir selbst genau dieser Mensch, die sich in diesem roten Haus befinden. In diesem Moment. Und ich freue mich sehr, weil das ist eine sehr, sehr intime Geschichte. Ich glaube, leider können viele Leute relaten.
Glaube ich, ein Song, der auf jeden Fall zum Nachdenken anregt. Also es ist ja, es wird über so vieles Schlechte in der Welt berichtet. Seien es jetzt diese ganzen Terroranschläge, die wir hatten und alles, was sonst gerade weltpolitisch passiert. Und das ist Femizide gibt oder Gewalt in Beziehungen und sowas. Ich finde, es wird leider noch viel dramatisiert. Und das wird immer so trocken weggeredet. Aber wir alle kennen die Zahlen und wissen, dass das ja leider alltäglich ist.
Es tut einem auch schon fast weh, darüber schreiben zu müssen oder nicht zu müssen. Ich habe das ja gerne gemacht, weil ich habe das Gefühl, wäre ich damals in der Situation gewesen und hätte ich diesen Song gehört, ich glaube, es hätte mir schon geholfen. Weil es ist nicht mal ein du befindest dich in der Situation, sondern es ist ein Song über die Fragestellung, ob das bei einem genauso ist wie bei diesem Pärchen in diesem roten Haus. Und das bringt vielleicht Menschen ein bisschen zum Nachdenken, weil ich habe früher, hatte ich die absolut krasseste rosarote Brille an, die man nur anhaben konnte. Auch bei Extremsituationen, was halt sehr schade ist, weil ich weiß, vielen Leuten geht es so. Und ja, das hätte mir, glaube ich, emotional ein bisschen geholfen.
Kannst du heute mit dir selber da besser drüber reden als jetzt vor noch einigen Jahren?
Tatsächlich, ich kann über alles reden und ich reflektiere mittlerweile sehr oft noch über diese Situation, weil ich mir denke, sehr viel, was damals passiert ist, hat mich zu dem Mensch gemacht, den ich heute bin, weil ich habe super viel draus gelernt. Ich habe super viel Kraft und Stärke rausgeholt, obwohl am Anfang sich das für mich gar nicht so angefühlt hat. Ich war wirklich so, für mich geht eine Welt unter. Aber mittlerweile denke ich mir so, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich so viel mitnehmen konnte und dass ich so viel draus gelernt habe, weil ich glaube, ich wäre gar nicht an diesem Punkt, wo ich heute bin, hätte ich das nicht durcherlebt.
Hättest du, wenn du jetzt mal so zurückblickst, anders vielleicht auch auf dich selbst reagiert? Also wünschst du dir, wenn du jetzt zum Beispiel der jüngeren Anna einen Ratschlag geben könntest, hättest du jetzt anders reagiert früher? Glaubst du, du wärst zum Beispiel schneller aus dieser, ich sag jetzt mal, toxischen Beziehung rausgekommen?
Ich weiß, es ist was ganz Kleines, aber ey, das hätte mir so krass geholfen. Alles wird gut. Und es hat alles einen Grund. Es hat einen Grund, wieso du gerade in dieser Situation bist. Ich glaube ja auch an Gott und ich weiß ganz genau, dass alles, was in meinem Leben passiert, das so geplant wurde. Und man versteht es vielleicht in dem Moment nicht, wieso man diesen Schmerz trägt, wieso genau man selbst halt das erleben muss. Aber es hat alles einen Grund. Und tatsächlich im Nachhinein, ein paar Jahre später, denke ich mir so, ja, es macht Sinn.
Ja, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall irgendwie sowas gibt. Und es ist so verrückt, weil irgendwie gefühlt alle Frauen, mit denen ich bisher in dem Podcast gesprochen habe, auch Menschen sind, die irgendwie in einer Form manifestieren oder ja auch an eine Religion glauben und so weiter und so fort. Weil ich gerade irgendwie das Gefühl habe, dass allgemein die Auseinandersetzung mit irgendwas da draußen, was es vielleicht geben könnte, immer mehr wird, oder? Wie ist das bei dir im Umfeld?
Boah. Also es ist tatsächlich bei jedem anders, aber ich habe schon sehr viele Freunde, die den gleichen Glauben teilen wie ich. Und ich muss auch sagen, es ist gar keine, ich distanziere mich von Religion. Also ich persönlich, weil das ist keine Religion, was ich habe. Es ist eher eine Beziehung mit Gott und ein Glaube, was ich habe. Genau. Das ist ein bisschen was anderes, meiner Meinung nach. Aber tatsächlich, ich bin da sehr offen. Ich habe auch Freunde, die sind Atheisten. Ich habe auch Freunde, die glauben an was ganz anderes oder haben tatsächlich eine Religion. Ich sage jedem so, wie er will.
Voll. Und ich finde es bei dir auch so inspirierend, dass du das ja aber trotzdem so offen teilst. Also du, dass es so dein täglicher Alltag ist und du nimmst die Leute ja auch so auf Social Media mit. Gibt es trotzdem so irgendwelche Momente am Tag, wo du dir so denkst, jetzt würde ich mir mal kurz wünschen, nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Hast du diese Momente im Alltag?
Ja, tatsächlich. Ich habe die nicht oft, aber ich habe die in ganz bestimmten Situationen, wie zum Beispiel, wenn ich in, es ist so, wenn ich so in den Gym gehe oder eine neue Tanzclass oder ich habe zum Beispiel, habe ich ab heute, bin ich in einem Eiskunstlaufcamp für 3 Tage und ich weiß es jetzt schon. Es ist halt so, irgendjemand kennt dich immer. Das klingt blöd, aber es ist so. Und entweder ist es so, dass dann über dich geredet wird oder die Menschen halt eh schon mehr drauf gucken, was du machst oder was du tust, als jetzt zum Beispiel bei anderen. Und das ist manchmal super unangenehm, wenn es bei einer Sache ist, die du noch nicht so gut kannst. Und vor allem bei einer Sache, bei der du dich nicht extrem wohlfühlst, wie zum Beispiel bei mir im Gym. Ich habe eh schon das Gefühl, jeder guckt mich an, obwohl das nicht so ist. Und dann, wenn ich weiß, es sind Leute da, die mich kennen, die gucken ja dann wirklich. Und da wünsche ich mir manchmal, da würde ich nicht das machen, was ich mache. Aber das ist wirklich, das passiert sehr selten. Nur wirklich in solchen Situationen, weil eigentlich ist es sonst was sehr, sehr Schönes. Weil ich habe eine unglaublich positive Community. Ich habe bisher jetzt fast gar keine negativen Erfahrungen gemacht und darüber kann ich sehr dankbar sein.
Das ist aber so witzig, weil ich habe das genau in den gleichen Situationen. Also wir haben ganz unterschiedlichen Bekanntheitsgrad natürlich. Also ich wohne in Kiel und hier ist das alles noch auch noch mit Sicherheit auch noch dazu ein bisschen anonymer. Es ist eine Kleinstadt. Hier kennt sie gesungen für klar, jeder kennt sich nie, also niemand kennt sich wirklich so gefühlt, aber es sind immer die gleichen Leute im Gym und irgendwie geht man so rein und denkt sich so, irgendjemand hier wird wissen, dass ich beim Radio arbeite. Und natürlich geht man dann auch schon mit so einer Grundhemmung von einem selber dabei, obwohl man ja eigentlich nur Sport machen will. So, man will ja was für sich machen und guckt trotzdem so immer so in die Ecke und denkt sich so, ja, wer hat doch gerade geguckt, oder? Der weiß, wer ich bin. Und ich fühle das total. Aber ich glaube, das wird es immer geben, egal ob man halt bekannt ist, so wie du, oder ob man so einfach so, ich glaube, gerade so Gym ist auch so eine Insecureness, wo man sowieso generell, also keiner von uns beiden, also zumindest ich nicht, geht ins Gym und denkt sich sowieso schon so, oh, ich fantastische Frau, gehe jetzt hier das geilste Workout machen und das wird klasse. Nein, es geht nicht durchs Gym.
Ich wünschte. Wirklich, ich bin ja krass selbstbewusst. Wirklich, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo, ja, ne? Aber im Gym, bin ich nicht. Da bin ich eine kleine Maus.
Exakt, da gehe ich erst so rein mit meinem Handtuch und meiner Trinkflasche und denke mir so, oh, jetzt einfach kurz durchziehen. Einfach Runde, einfach nur durch.
Ja, und dann so Musik auf Lautstärke 100.
Ja, man setzt sich ja schon Kopfhörer auf und denkt sich, ich bin hier in meiner anonymen Welt. Niemand wird mich erkennen, niemand wird über mich reden. Und dann denkt man sich so, oh Gott, jetzt hat jemand drüber nachgedacht, ob ich das richtig ausgeführt hat. Und der zerreißt sich jetzt eh das Maul, weil das anders aussah, als er das eigentlich macht. Obwohl es voll egal ist. Ich meine, sonst, du hast es gerade gesagt, wir sind beides eigentlich selbstbewusste Frauen. Eigentlich juckt beide nicht, was andere über uns reden. Beziehungsweise wir lassen uns davon nicht so schnell triggern.
Tatsächlich. Aber das ist, wie gesagt, bei Dingen, bei denen man eh nicht ganz der größte Profi drin ist. Ne? Du gehst wahrscheinlich genauso sehr, also ich hoffe, du gehst mehr zum Sport als ich, weil ich bin gefühlt vor einem Jahr zuletzt im Gym gewesen. Für mich. Aber ja. Ach ja, das ist so eine Sache. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann.
Ja,
vielleicht auch nicht.
Ich wünschte wirklich. Aber wie cool mit dem Camp. Und dass du, diese Stories von dir gucke ich persönlich sogar am liebsten. Weil ich finde, das ist so eine schöne ästhetische Sportart. Also, ich wünschte auch, ich hätte damals, als ich Kind war, das Talent für Ballett gehabt. Ich fand Ballett, als ich damals in Classes war, total langweilig. Ich bin nachher Leistungsschwimmerin geworden, aber das ist eine andere Sache. Nicht so, dass ich irgendwelche Wettbewerbe gewonnen habe.
Muss man auch gar nicht. Alleine, dass du den Sport gemacht hast, ist ja schon krass. Also Leistungsschwimmen ist halt nicht ohne. Man muss nicht immer in der Olympiade mitmachen, um hier.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich dachte, ich müsste das. Und das hat das Ganze für mich nur in eine Drucksituation gebracht. Und ich glaube, das war im Nachhinein für mich nicht so ganz gesund. Sodass ich eigentlich den Spaß daran so ein bisschen verloren habe und es eigentlich nur so ein Ablieferungshobby für mich war. Und deswegen, eigentlich hat es mir am Ende nicht mehr so richtig Spaß gemacht. Und das kann ich heute genauso aussprechen, aber damals war mir das nicht so bewusst, glaube ich. So, und ich glaube, wenn man so im Nachhinein so jetzt nochmal, wenn man älter so ein Hobby gefunden hat, was einem so richtig Fun hat, ist das voll was Schönes.
Absolut. Ich sag dir auch, ich war eh noch nie so ein extrem Leistung. Also meine Mom wollte das auch nie. Sie hat immer krass aufgepasst, dass wir nicht in so einen Leistungssport kommen, weil sie genau das nicht wollte. Und deswegen kam ich gar nicht in die Situation. Aber ich habe lustigerweise jahrelang Ballett getanzt. Also auch wirklich halt sehr viel und sehr oft. Das war halt auch kurz an einem Punkt, wo es halt kurz vorm Leistungssport war, aber dann kam meine Ausbildung und da musste ich mich eh entscheiden, was ich machen will. Und natürlich habe ich dann die Ausbildung genommen, weil Ballett halt wirklich nicht wirklich das war, was ich wollte für meine Zukunft als Hauptberuf. Ich wollte immer weiter Ballett tanzen, aber eine prima Ballerina zu werden, hat auch sehr viele negative Sachen, die das mitnimmt. Gesundheitlich auch.
Voll. Und wie bist du überhaupt zum Eiskunstlauf gekommen?
Tatsächlich wollte ich schon immer Eiskunstlauf machen, mein ganzes Leben lang, aber es ist ein teurer Sport. Und du musst dir ja erstmal das ganze Equipment holen, die Schuhe, die kosten auch ein bisschen was. Dann musst du dir ja immer wieder dieses Ticket holen, um da reinzugehen in die Eishalle. Dann brauchst du noch einen Lehrer und meistens haben alle, vor allem in Köln, ist alles ausgebucht. Du kommst gar nicht erst in eine Gruppe rein. Also wirklich, es ist alles voll. Und dann habe ich ja meine Freundin Anna. Und wir haben rausgefunden beide, dass wir diesen Sport lieben und haben dann gesagt, wieso machen wir das nicht einfach zusammen, teilen uns das Geld, was wir ausgeben für eine Lehrerin, jemand, der uns das beibringt und machen das gemeinsam. Und dann haben wir angefangen und sind dabei geblieben. Zwei Jahre später sind wir aber noch dabei.
Ja, aber es ist ja auch kein Wettbewerb. Also letztendlich macht ihr das ja, weil es euch Spaß macht und es ja bestimmt auch so ein gewisser Ausgleich ist für euer sonstiges Berufsleben. Und Armin, wie cool einfach, dass du einfach jetzt mit 26 oder fast 27, was nochmal so richtig deine Passion wird. Also Armin, du lebst quasi mein BookTok-Life. Also du da auch viel mit diesen ganzen Eishockey-Lab-Stories, wo ich mir dann immer so denke, ja, ich würde auch gerne so über das Eis tanzen können. Und dann ist man so, jedes Mal, wenn ich so ein Buch lese, denke ich mir, ja, wie schön wäre es eigentlich.
Tatsächlich, ich lebe auch in einer kleinen Delulu-Welt, wo ich denke, ich kann irgendwann ein Profi werden. Aber ich mache das jetzt gerade noch wirklich absolut zum Spaß. Und ich lese auch super viele Eishockey-Romanzen. Ich habe auch letztens eine Buchreihe angefangen von Elle Kennedy, ja, Off Campus.
Jo, bin ich gerade mit fertig.
Bist du fertig geworden? Ich bin gerade beim 5. Buch. Und ja, ich finde es super. Ich liebe das. Alles, was mit Eis zu tun hat, liebe ich.
Zweiten wir mal rüber zu den Büchern. Finde ich das immer so verrückt, weil man kommt ja in so eine Parallelwelt und ist aber trotzdem so voll into it. Und dann denke ich mir halt so, immer wenn ich deine Eishockey-Stories sehe, denke ich mir so, sie lebt das BookTok-Leben. Sie ist
drin. Aber ich muss auch echt...
Muss gewesen, jetzt auf einmal mitten selber drin.
Wirklich, ich habe Fun Fact, wirklich, das ist der witzigste Fun Fact. Hast du das erste, ja, du hast wahrscheinlich das erste Buch gelesen mit Hannah und Garrett. Die haben einfach ein öffentliches Casting ausgeschrieben und ich habe ja die Bücher gelesen und mir so gedacht, oh, eigentlich bin das ich. Außer mit Garrett, ne? Ich habe ja Luca. Aber sie singt ja auch, sie ist ja auch Sängerin, jetzt auch mit dem Eis, was sie jetzt was zu tun hat und wie sie drauf ist und wie sie aussieht auch. Eigentlich bin das ich. Und deswegen dachte ich, ich bin Delulu und mache da einfach mal mit. Das Casting war auch erst vor ein paar Tagen. Und ich glaube, die sind erst am Anfang, also ich glaube, das ist erst geschlossen seit 7, 8 Tagen.
Also Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ich finde das sowieso so crazy, weil du gefühlt so viele Sachen gleichzeitig machst. Also ich weiß gar nicht genau, wie du das machst. Also Hermine, du hast nebenbei auch nochmal eine Brand gegründet, worüber wir jetzt auch nochmal kurz sprechen müssen oder wollen, weil ich es da cool finde. Du hast einfach mit Anna, über die wir jetzt ja auch eben schon mal gesprochen haben, und einer weiteren Person eine Brand gegründet, die du auch nebenbei einfach nochmal so machst. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, das ist die Frage der Fragen. Das frage ich mich auch immer wieder. Ich weiß nicht. Ich war schon immer ein Mensch, ich wollte mich nie in eine Schublade stecken lassen. Und deswegen nenne ich mich auch nicht. Jedes Mal, wenn jemand mich fragt, Anna, was machst du, sage ich nie Influencerin oder Sängerin oder sowas. Ich sage immer, ich bin eine Künstlerin. Wirklich, du kannst mich in jede Box stecken. Ich habe das Gefühl, alles, was mit der Kreativität zu tun hat, ich liebe es. Da gehe ich auf, stelle mich vor die Kamera. Ich liebe Moderation, ich liebe Schauspiel, ich liebe Musik. Ich liebe es, Unternehmerin zu sein. Und ich weiß, oft wurde mir früher gesagt, und es wird immer noch sehr oft gesagt, Anna, wenn du ganz viele Sachen machst, kannst du diese eine Sache nicht richtig machen. Und irgendwo haben diese Menschen auch recht. Irgendwo. Aber dann werde ich nicht glücklich. Ganz ehrlich. Und ich will nicht in 50 Jahren zurückgucken und mir denken, Anna, wieso hast du es nicht versucht? Und deswegen mache ich jetzt lieber alles, als dass ich halt bei dieser einen Sache scheitere. Weil ich mir denke, ich habe jetzt so eine große Palette an Dingen, die ich gelernt habe und machen will. Wieso sollte ich es nicht tun?
Aber das ist halt, glaube ich, auch ein Problem, weil es uns so vorgelebt wird. Also es wird ja immer, was willst du später mal werden? Und darauf gab es ja früher immer nur eine Antwort. Und inzwischen ist es ja Gott sei Dank aber normal, dass man auch mal mehrere Jobs gemacht hat, dass man vielleicht erst eine Ausbildung gemacht hat, so wie du, oder dass man studiert hat und dann aber gemerkt hat, nee, ich will eigentlich gar nicht studieren. Und dass es halt nicht mehr ist, oh Gott, er hat sein Studium abgebrochen, er hat sich nochmal umorientiert. Nee, das ist was komplett Normales und wird ja sogar fast inzwischen schon gefeiert, wenn du mehrere Sachen kannst und nicht nur...
Absolut. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir Menschen alle mehrere Talente haben und mehrere Passionen und nicht nur diese eine Sache, aber trotzdem möchte ich das nicht schlecht reden, wenn jemand sagt, hey, ich bleibe bei dieser einen Sache, weil auch das ist unglaublich toll, wenn du das für dich gefunden hast, weil meisten Menschen sind das sind auf der Suche nach dieser einen Sache jahrelang oder etwas, das einen Spaß macht oder dieser eine Job. Und das finde ich so, so toll. Aber bei mir ist es halt jetzt ein bisschen anders. Und klar, es ist manchmal echt challenging, alles zu machen. Vor allem jetzt auch, seit die Brand in meinem Leben ist. Das ist wirklich, wow, es ist a lot. Aber irgendwie kriege ich das hin und ich habe ein tolles Umfeld. Ich habe ein tolles Team. Ich scheue mich auch gar nicht davor, Menschen einzustellen oder zu holen, die mir bei dem ganzen Prozess helfen. Weil ich habe das Privileg, in dieser Position zu sein. Und ich nutze gerne dieses Privileg.
Ja, es ist ja auch voll gar kein Problem, sich Hilfe zu holen oder unterstützen, wenn man mal einfach nicht weiter weiß. Also
absolut, weil ja, ich habe mich ganz lange dagegen gesträubt, weil ich eben dachte, ich kann das besser. Das klingt jetzt total arrogant, aber bei gewissen Dingen, die man nicht sich in einem Studium, diese ganze Content-Kreation, die kann man sich nicht in einem Studium erlernen. Das muss man halt wirklich alles selbst von Scratch aus machen oder auch Musik. Und vor allem, wenn man nicht so viel vorher damit zu tun hatte. Ich war dann immer so, nee, es gibt niemanden, der das so kann wie ich, der mir bei meinen Sachen helfen kann. Aber tatsächlich gibt es solche Menschen und die lernen auch gerne und sind offen, ne, für diese ganze Branche. Und das finde ich total toll, weil genau die können einen dann so gut unterstützen bei den Dingen, die ich zum Beispiel nicht so gut kann oder für die ich halt, ne, Sachen, die ich halt nicht 100% priorisiere, die sie dann übernehmen können.
Ja, ich glaube, so ein voll biges Learning so jetzt in den Mid-20s ist, dass man sich voll oft gut ergänzen kann und nicht alles alleine machen muss. So, und dass man meistens sogar noch mehr wachsen kann, indem man sich diese Unterstützung holt.
So, aber
wo siehst du dich dann in 3 Jahren mit deiner Marke zum Beispiel? Also erstmal nur deine Brand. Wo gibt es irgendein Dream zum Beispiel, dass es vielleicht mal damit auf eine Fashion-Show geht oder? Gibt es da irgendwas, wovon du träumst?
Also nicht nur ich träume davon, wir träumen alle davon, einen eigenen Laden zu haben irgendwann. Sei es, ob wir anfangen mit einem Pop-up erstmal, weil ein Laden ist direkt all in or nothing. Ja. Aber das wäre natürlich unglaublich toll. Und ich würde mir so wünschen, dass wir mit der Brand wachsen können und auch Leute erreichen, die nicht nur von uns kommen, sondern die Brand unabhängig von uns halt auch existiert. Und ja, das wäre sehr, sehr schön. Und wir sind dran, wir sind dabei, wir sind richtig up for the challenge. Es ist sehr viel, aber ich habe richtig Bock drauf.
Ja, das ist ja auch eine Sache, die ja auch erstmal, also I mean, ihr macht das ja noch nicht lange, wa? Also es ist ja jetzt nicht, dass ihr irgendwie Kylie Cosmetics seid und das auf morgen einmal so, ja, sondern das ist ja Progress in allem.
Absolut, und das müssen wir aber auch erstmal, also die Fashionbranche sowieso, ich glaube, alle, die drin sind, man weiß, wie krass undankbar das eigentlich ist. Man macht keine Fashion, wenn du Geld verdienen willst. Facts, es ist halt einfach so, das ist halt wirklich aus purer Leidenschaft und ich bin froh, ich bin so froh, dass ich das nicht alleine gemacht habe. Erstens bin ich froh, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich eine Brand gründen kann, ein Unternehmen, weil das ist nicht ohne, mit Freunden zu gründen oder allgemein einer Mitperson. Und zweitens bin ich froh, dass ich in all diesen Momenten, wo ich verzweifelt war und wir wirklich wieder am Boden waren, nicht alleine war und Menschen hatte, die das Gleiche fühlen wie ich und uns beiden gehört die Brand. Und das ist darüber bin ich wirklich sehr dankbar, jeden Tag. Ich denke, toll.
Auf was können wir uns dann dieses Jahr noch freuen?
Oh, einiges. Und ich hoffe und bete, dass alles so klappt, wie wir es uns wünschen, weil oft passieren Dinge, mit denen du gar nicht rechnest. Und vieles hast du selbst nicht in der Hand, aber wenn alles nach Plan läuft, kommt dieses Jahr so viel und ich habe so Bock drauf, weil die Brand existiert ja auch gar noch nicht so lange und wir haben auch noch nicht eine Riesenpalette an Produkte und unser Ziel ist es halt einfach bis Ende Jahr wirklich, wenn man auf die Website geht und sich mit unserer Brand also auseinandersetzt, dass man sich damit identifizieren kann, dass man, wenn man ein Piece auf der Straße sieht, dann direkt erkennen kann, das ist Senuda und der. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir sprechen nochmal in einem Jahr.
Können wir sehr gerne machen. Bis dahin wird es dann auch eine EP geben?
Definitiv. Bis in einem Jahr. Auf jeden Fall.
Und eine Tour.
Das kann ich dir nicht versprechen, because you never know. Aber ich würde es mir wünschen. Es wäre auf jeden Fall schön.
Und gibt es sonst noch irgendwas auf deiner persönlichen Bucketlist für dieses Jahr? Also ich meine jetzt mal mit persönlich wirklich für dich persönlich, rein unberuflich, also einfach mal so straight in your head, was du gerne noch gemacht haben willst. Sei es jetzt mal so was Verrücktes wie ein Fallschirmsprung, dass du irgendwie 70 Bücher gelesen haben willst oder.
Ich habe mir noch gar kein richtig krass persönliches Ziel für dieses Jahr gesetzt.
Survive ist schon mal eine sehr gute Sache. Und auch kein Wunsch sein. Das kann ja auch irgendwas sein, worauf du mal Bock hast. Kann ja auch sein, dass du sagst, du willst mit Luca nochmal nach Australien reisen oder...
Wow, krass, dass du das sagst, weil Luca und ich haben, also Luca liebt ja Australien, er war bei ein Jahr da und hat da auch gearbeitet und er sagt immer wieder, Anna, irgendwann möchte ich dich mit nach Australien nehmen und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, aber ich weiß nicht, ob es für dieses Jahr realistisch ist, aber auf jeden Fall würden wir das unglaublich gern machen und Japan.
Krass, ich habe das Gefühl, Japan ist gerade das Trend-Reiseland schlechthin, jeder will nach Japan.
Tatsächlich, und verrückt, weil eigentlich bei uns kommt das nicht mal so krass durch den Trend. Luca wollte schon immer am Tag, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir uns diese Frage gestellt. Wir haben super viele random Fragen uns gegenseitig gestellt, was toll war. Ich liebe so Fragen. Und das sind so, welche Länder oder Orte auf dieser Welt möchtest du bereisen? Und unter anderem ist auch damals Japan gefallen und das ist irgendwie nie aus unseren Köpfen raus. Und es ist eine unglaublich interessante Kultur, Menschen, Orte. Irgendwie möchte ich die gerne sehen. Irgendwas zieht mich dahin.
Meistens sind es ja auch genau die Orte, die man halt noch nicht kennt, wo man sich so Bilder anguckt und denkt, oh, das ist mal sowas ganz krass anderes, nach dem man sich irgendwie sehnt. Also
absolut, ja.
Es gibt die Leute, die fahren immer wieder in den gleichen Urlaub, was ich auch voll schön finde, weil das dann halt so eine Gewohnheit ist. Die Leute haben so ein Safe Space. Da kann ich auch total die Leute verstehen, die gefühlt ihre Rubbelweltkarte haben. Und so sagt, ich möchte bis Ende meines Lebens jedes Land bereist haben. Also
Ja. Es gibt beides. Zum Beispiel meine Schwiegereltern, die sind dann eher das Erste. Die gehen jedes Jahr auf Ibiza. Jedes Jahr. Seit Jahren. Und ich könnte das zum Beispiel gar nicht, weil ich dann halt so nach zweimal, ich habe es gesehen. Es ist toll, wunderschön, aber die Welt ist viel zu groß. Aber ich kann natürlich auch verstehen, weil... Es kommt auch ganz drauf an, in was für eine Situation du bist. Ibiza ist jetzt gerade um die Ecke und jetzt auch, ne, Reisen kostet Geld. Facts. Und so ungünstig ist das alles gerade gar nicht. Und deswegen, ich kann das schon verstehen, dass es manchmal gar nicht erst möglich ist. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann denke ich mir so, ja, dann kann man auch mal irgendwo weiterhin.
Japan ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste noch ganz oben mit drauf. Und ich kann auch Lukas Australien-Ding voll verschnitt. Auf ein Jahr da gelebt und gearbeitet. Und es ist das ist einfach was anderes. Die Menschen da sind einfach, und der Lifestyle, das ist einfach crazy.
Ja, das sagt er auch immer. Ich bin ganz gespannt, weil ich kann mir das natürlich, man hört das immer und man kann sich das nur versuchen vorzustellen, aber wie es dann in echt ist, ist dann nochmal was anderes. Es war bei uns zum Beispiel auch in Hawaii so. Uns haben alle gesagt, dabei ist der krasseste Ort, wo ihr sein werdet. Und unsere Expectations waren schon extrem hoch. Wirklich extrem hoch, nach dem allem, was uns erzählt wurde. Und ich versuche das immer zu vermeiden, weil du gehst dann in so einen Ort und denkst, da kommt das Krasseste. Ich muss aber sagen, bei Hawaii war es dann auch tatsächlich, wow, krass. Eigentlich genauso wie alle anderen gesagt haben. Aber jetzt mit Australien. Ich hoffe, es ist so, wie ihr jetzt sagt. Ich sage auch immer, es kommt immer drauf an, mit wem du da bist. Du kannst irgendwo hingehen, aber wenn du mit den falschen Menschen da bist, dann kannst du auch eine negative Experience mit einem Land machen.
Auf jeden Fall, 100%. Es kommt immer auf die Company drauf an, mit wem du wo bist.
Right. Und auch vor Ort, es ist auch richtig cool, mit Locals zu sein, weil die können ganz andere Orte zeigen, als du kennst.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was zum Abschluss noch loswerden willst?
Ich freue mich einfach mal, wieder ein bisschen zu reden. Und ich hoffe, für alle, die zugehört haben, weil wir auch vorhin darüber gesprochen haben, auch über Rotes Haus, dass sie sich nicht in so einer Situation befinden. Und wenn ja, schicke ich einfach unglaublich viel Kraft, so viel ich schicken kann, über jetzt die Ohren. Und dass ich mir wünsche, dass jeder Mensch die Liebe erfährt, die man verdient.
Und ich würde noch ergänzen, dass jeder vielleicht, der sich in einer Situation befindet, sich jetzt gerade mal gehört, gefühlt hat. Und einfach
Absolutely.
So kurz vielleicht einmal innehält und sich so denkt, ja, ich war gerade gemein.
Und nur weil du dich in so einer Situation befindest, heißt das nicht, dass, ne? You're not worthy to be loved. You're so much worth to be loved. Exactly you.
Der Delta Backstage Podcast. Eure Stars im Interview.